Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Ja, Wuppertaler Benz, U2.
Genau, ist auch so ein One-Hit-Wonder gewesen, oder?
Ja, absolutes One-Hit-Wonder. Ja. Hallo und willkommen zum besten Podcast der Welt. Heute das Thema 1987. Wir werden dem Jahr alles entnehmen, was denn da möglich ist und schauen mal, was das Jahr 1987 für uns so an Überraschungen parat hält. Der Thomas kommt jetzt erstmal mit zwei Lügen und einer Wahrheit über das Jahr 1987 und dann sind wir auch schon mittendrin.
Genau. Und eins muss ich noch vorweg schicken. 87 ist schon so ein Jahr, wo es wirklich weltgeschichtlich langweilig geworden ist. So man, im Nachhinein guckt man ja so auf die 90er Jahre zurück und denkt, boah, eigentlich eine geile Zeit. Da ist ja gar nichts passiert. Und das ist in 87 echt schon, hat es angefangen. Also ich habe natürlich ein paar Sachen für euch rausgesucht, aber richtig fette Ereignisse hat es nicht gehabt, dafür ein paar spannende und ein paar kuriose. Und eins müssen wir natürlich auch noch vorweg schicken, wir hocken hier nämlich mal wieder zusammen, Christian und ich, in einem schönen Airbnb mitten in Bristol und nehmen da neben dem Podcast auch noch unser nächstes Album auf, das da heißen wird 6, wenn ich richtig gezählt habe, oder Christian? Ich meine, Mathe nie so.
Ja, immer vorausgesetzt, dass du zählen kannst. Wärst du jetzt mit 6 richtig? Bristol, noch mal ganz kurz zum historischen Hintergrund. Die Stadt Bristol, Nähe Paris, in Frankreich, quasi um die Ecke. Ja, ja, wollte ich jetzt nur noch mal ganz kurz. Aber hier sind ja tolle Sachen passiert in Bristol auch, wie wir festgestellt haben. Die Concorde ist hier gebaut worden, zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, und es hat so viel Graffiti, so hässliche, komische Graffiti von irgendwelchen bekannten Leuten. Ne?
Aber richtig.
Kennen wir uns ja nicht so mit aus. Ne?
Ja, Wandschmiererei heißt das.
Genau, ja, Wandschmiererei.
Das Fachwort dafür.
Genau.
Und tatsächlich Bristol, die Welthauptstadt der Staubsauger.
Ja, genau.
Jedes Mal, wenn ihr eine öffentliche Toilette benutzt und ihr euch an einem Dyson-Händetrockner die Hände verbrannt habt oder so, dann ist Bristol nicht ganz unschuldig daran.
Ja, es hat nämlich hier angefangen und deswegen ist auch alles voll mit. Du kannst quasi auf die Toiletten nicht gehen, ohne von John Dyson belästigt zu werden.
Ja, Auf der Straße kommen einem ständig irgendwelche Staubsauger entgegen.
So, genug der Lügen. Jetzt kommen wir zu unseren Lügen und Wahrheiten des Jahres 1987. Und zwar habe ich heute sehr spezielle. Wie immer gibt es zwei Wahrheiten und eine Lüge und ihr könnt mitraten. Also, Lüge, Wahrheit Nummer 1. Am 1. Januar sendet Radio Moskau in Russland die Neujahrsansprache des US-Präsidenten Ronald Reagan an das sowjetische Volk. Im Gegenzug durfte Gorbatschow jedoch die Rede in der USA nicht halten, weil darin das Wort Sozialismus vorkam. Lüge, Wahrheit Nummer 1. Lüge, Wahrheit Nummer 2. Auch am 1. Januar strahlt die ARD die richtige Neujahrsansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl für das Jahr 1987 aus, nachdem die Fernsehanstalt am Silvesterabend 1986 versehentlich die Ansprache vom Vorjahr, also vom 31. Dezember 1985 für das Jahr 1986 ausgestrahlt hatte, was fast niemandem aufgefallen ist. Das also Lüge, Wahrheit Nummer 2. Und Lüge, Wahrheit Nummer 3. Am 12. März verurteilt der Europäische Gerichtshof die Bundesrepublik Deutschland, das Inverkehrbringen von Bier, das in einem anderen EG-Mitgliedstaat rechtmäßig gebraut wurde, zuzulassen. Auch wenn dies nicht dem deutschen Reinheitsgebot entspricht. Das heißt, ich behaupte hier, dass vor 1987 in Deutschland gar kein Bier zu kaufen war, was nicht in Deutschland gebraut worden ist. Also kein Corona, kein Heineken, kein was auch immer. Ob die Welt dadurch ein Stückchen besser oder schlechter geworden ist, mag ich jetzt hier nicht beurteilen. Das ist also Lüge, Wahrheit Nummer 3. Hast du schon irgendeinen Verdacht, Christian?
Ja.
Ja, dann sag mal.
Nö. Also ich glaube, dass das erste nicht stimmt.
Aha.
Weil ich mich meine, an das zweite und dritte erinnern zu können.
Gut. Ja, sind wir gespannt, was da stimmt und was nicht stimmt. Ich werde es nachher aufklären. Ja, dann machen wir mal ein bisschen Musik, oder?
Ja, machen wir mal ein bisschen Musik. Starten wir mal mit den Top 100 des Jahres 1987, die deutschen Charts, die deutschen Top 100. Fangen wir mal gleich mit schönen Sachen an. Und zwar auf Platz 100 befindet sich Toy Boy von Sinita. Wer auch immer das ist. Hast du da was im Ohr?
Ja, hab ich was. Hab Toy Soldier im Ohr.
Nee, aber Toy Boy?
Nee. Ja doch, das war so ein blödes, das ist schon so 90er.
Ja, wir bewegen uns auch musikalisch mit ganz großen Schritten in Richtung 90er Jahre, was ja auch nicht unbedingt schön ist. Auf Platz 99, Ola Moore von Erasure. Das war doch schön. Schöner Plastikpop, aber gut gemacht, auf jeden Fall. Dann auf Platz 98 Shake You Down von Gregory Abbott. Sagt mir nix.
Nie gehört.
Nee, habe ich auch noch nie gehört. Auf Platz 97 Stone Love von Kool & The Gang. Auf Platz 96 Walk Like an Egyptian von den Bengals. Auch Scheißlied. Dann auf Platz 94, zwei Titel teilen sich die Platzierung. Einmal Soul Survivor von der weltbekannten Band CC Catch und Little Eyes von Fleetwood Mac. Ja, ich erspare mir ja jeden Kommentar. Mhm. Auf Platz 93, Keep Your Hanging On von Kim Wilde.
Das fand ich cool.
Eine appetitliche Person.
Ja, aber der Song war auch gut. Ist ja ein Cover gewesen, das wusste ich damals gar nicht. Aber das hat sie richtig cool gemacht.
Ja, tatsächlich. Also, cooles Lied. Auf Platz 92, So Cold the Night von den Communards. War mir auch völlig entfallen. Coole, eigentlich ganz coole Nummer. Die Communards finde ich eigentlich auch ganz cool. Auf Platz 91, Each Time You Break My Heart von Nick Kamen. Oder heißt der Nick Kamen? Ich glaube, er heißt
Nick Kamen.
Auf Platz 90, Du bist alles. Maria. Andreas Martin. Toll. Auf Platz 89, What You Get Is What You See von Tina Turner. Habe ich jetzt auch nichts im Ohr. Ist aber wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Auf Platz 88, Face Your Life von Piacoso. Sagt mir auch nichts. Also viele Titel, die ich so jetzt gar nicht unbedingt im Ohr habe. Auf Platz 87, Running in the Family von Level 42. Schlimme Band. Auf Platz 86, Wishing Well von Terence Trent D'Arby. Den könnte ich auch
schlimm.
Mit wachsender Begeisterung schlimm. In die Fresse
treten. Wobei, später kam ja dann Sign Your Name, den fand ich ganz gut gemacht, aber die anderen Sachen vorher waren so nervig, also es war furchtbar. Boah, schlimm.
Schlimmes Geseier. Auf Platz 85, Don't Dream It's Over von Crowded House.
Ja, war so halt so Beatles-Pop-Stil gemacht. Das waren dann schon so Sachen, fand man dann schon gut, weil der Rest so schlimm war in 87, ne?
Ja, ja, stimmt.
So ging es mir zumindest.
Ja, man hatte da schon gar nicht mehr so große Hoffnung und Ansprüche.
Ja.
Auf Platz 84, Marcello the Mastrobiani von Silicon Dream. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist, aber ich werde da auf jeden Fall noch mal reinhören. Habt ihr jetzt nichts von, aber mache ich trotzdem.
Ja, wir packen es in die Spotify-Playlist, dann habt ihr auch was davon, ja.
Ja, hier richtig coole Nummer, 83, Call It Love von Yellow, mega coole Nummer. Auf Platz 82, Pump Up The Volume von Mars, also M-A-R-R-S. Ach Gott, was soll ich dazu sagen?
Ja, da hat sich die Musik also wirklich schon sehr stark in Richtung all dem entwickelt, was dann später so in den 90ern populär wurde, Techno und House, ne? Das sind so die Vorläufer, ne?
Die ersten Dance-Ansätze kommen, ja.
Schlimm, aber ist halt so. Für mich waren es immer 90er-Jahre-Stücke, muss ich ehrlich sagen. Ich wundere mich, dass die 87 nicht 89 waren, aber ja.
Dann Platz 80 will ich auf jeden Fall noch mal hier loswerden. Das ist einmal Heart and Soul von Pantau. Ja, ich kenne das auch. Das ist schreckliches Geseier gewesen. Und Every is the Winner von Hot Chocolate. Das ist cool. Hot Chocolate hatte ich ja schon mal gesagt. Finde ich wirklich cool. Platz 78, auch zwei Bands. Everything I Own von Boy George. Coole Nummer. Das mag ich sehr, das Lied. Nothing Gonna Change My Love For You von Glenn Meteors oder so. Ein bisschen mache ich noch hier. Da haben wir einmal auf 76 Now That You're Gone von Joe Cocker und C'est la vie.
Robin Neville, C'est la vie. Ja, ganz okay.
Dann haben wir auf Platz 75 coole Nummer Wonderful Life von Black.
Oh ja, das war wirklich gut. Wunder mich, dass es so tief nur ist.
Ja.
Ja, das war eigentlich
auch strange. Ja. Aber hier mache ich jetzt erstmal Schluss.
Dann komme ich schon mit dem Weltgeschehen und sonst brauche ich da ja immer zwei Durchgänge. Dieses Mal wird mir einer reichen. Tatsächlich. Es fängt nämlich erst am 15. Februar überhaupt an, dass irgendwas Relevantes passiert ist. Und so super relevant war das jetzt auch nicht, aber halt ganz interessant. Der Moderator Rudi Carrell macht damals seine Comedy-Serie Rudis Tagesshow und löst einen internationalen Eklat aus, weil in einer Szene das iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Khomeini mit Damenunterwäsche in Verbindung gebracht wird. Ja, er kriegt daraufhin Morddrohungen. Das war also der eine Teil. Und am 1. April beginnt Deutschland als erstes Land in Europa mit der Ausgabe maschinenlesbarer Ausweise. Also damals waren wir technologisch noch führend. Ja, da ist nicht mehr so viel von übrig geblieben, würde ich sagen. Am 20. April stellt die Türkei den Antrag auf die EG-Mitgliedschaft. Hieß ja damals noch EG, nicht EU. Der Europäische Rat bestätigt diesen Antrag, aber erst 1997, 10 Jahre später. Ansonsten hat sich da auch nicht viel mehr passiert in dieser Zeit. Ne? So kann man das quasi auch machen, dass man den Türken sagt, ja, kurz vor einem Antrag stellen, aber eigentlich, wir wollen euch hier nicht. Ne? Das ist ja also die klare Botschaft, wenn man die 30 Jahre hinhält. Ne? Mit entsprechenden Folgen natürlich auch. Ne? Am 31. Mai, kurz vor Beginn des Wahlkampfs für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, stürzt das Flugzeug mit Uwe Barschel in Lübeck ab. Der Flugzeugführer und die Co-Pilotin sterben. Barschel ist der einzige Überlebende und die Absturzursache konnte nie geklärt werden. Es wäre gar nicht so bedeutend, wenn mit Uwe Barschel in dem Jahr nicht noch was anderes passiert wäre. Kommen wir dann gleich dazu. Am 28. Mai, eines der bekanntesten Ereignisse der 80er Jahre, Matthias Rust landet am Tag der Grenzstreitkräfte mit einer Cessna auf dem Roten Platz in Moskau. Und Gorbatschow hat es ganz gut gepasst, dass das passiert ist, weil er konnte daraufhin altgediente hohe Militärs vorzeitig pensionieren und Perestroika auch in der Armee vorantreiben, weil er ihn halt hat zeigen können, ihr habt es nicht im Griff. Rust hatte verdammt Glück, dass das Gorbatschow in seine Politik gepasst hat, dass er die Chance genutzt hat. Deswegen durfte Rust dann auch eine relativ kurze Zeit wieder ausreisen.
Also ich sag mal so, in Russland sind schon Leute für wesentlich weniger verschwunden, ne?
Ja, natürlich. Also in 99 von 100 Welten wäre der abgeschossen worden und niemand hätte irgendwie auch nur einen Hahn danach gekräht.
Aber mal ernsthaft, was auch für eine beknackte Idee.
Ich sag mal so, ne, für das, dass er so eine bekannte Person der Zeit Geschichte war in den 80er Jahren. Ich möchte mir jetzt hier kein Urteil erlauben über ihn, aber er hat daraus erschreckend wenig gemacht. Ja, das zeigt schon, wie beknackte Idee eigentlich war, ja. Ja, er hat halt viel Glück gehabt, ja. Aber nun gut, das also zu ihm. Am 11. Juni wird Margaret Thatcher für eine dritte Amtszeit zur Premierministerin ernannt. Die war also damals noch am Handeln in Großbritannien. Und am 12. Juni, das ist das nächste Ereignis, was jeder auch aus den 80er Jahren kennt, auch aus dem Jahr 1987 kennt, Ronald Reagan ist in West-Berlin zur 750-Jahr-Feier und vor dem Brandenburger Tor fordert er den sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow auf, die Mauer niederzureißen. Mr. Gorbatschow, tear down this wall, schlägt er vor. Ja? Und die Rede ist sehr bekannt geworden. Am Tag vorher haben übrigens 50.000 Menschen gegen den Besuch von Reagan in Berlin demonstriert. Also ganz anders als damals bei Kennedy, wo der noch willkommen geheißen ist. Einer der hochrangigen US-Diplomaten hat auch gesagt, die Rede vom Reagan war eigentlich damals gar nicht groß bedeutsam. Die hat auch nicht viel Aufsehen erregt. Nur hinterher, als die Mauer dann gefallen ist, hat jeder natürlich gesagt, ach Reagan, 87 schon hat er das gefordert. Ja. Der hat also gemeint, die ist hinterher populär geworden, aber ändert nichts dran, dass er da vor der Mauer stand und dem Gorbatschow gesagt hat, wenn du wirklich ein freies Europa willst, dann muss die weg, die Mauer, was ja auch am Ende passiert ist.
Wir wollen Sonne, nicht Reagan.
Genau, ja. Und Petting statt Pershing, ja.
Richtig.
Habe ich ja schon mal gesagt, aber für mich ist es eines der uneingetroffenen Versprechen der 80er Jahre. Petting statt Pershing. Ich hätte das, fand das eigentlich ganz cool. So, ja, aber gut.
Hätte man auch irgendwie gesetzlich verankern müssen.
Ja, genau, ne? Da, wenn die Grünen schon an der Macht gewesen wären, dann wäre das ganz anders da gelaufen. Wären die 70er zurückgekommen, mit die 68er mit freie Liebe und allem, ne? Da wird man jetzt heute noch schön im Baströckchen und ja, wäre vielleicht eine bessere Welt, wer weiß, ne? Am 1. Juli tritt die Akte zur Schaffung des europäischen Binnenmarkts in Kraft. Also quasi den wir heute haben, der ist damals schon gebaut worden, 87. Und am 7. September besucht Erich Honecker als erster DDR-Staatschef die Bundesrepublik Deutschland. Musste natürlich auch um Erlaubnis bitten bei Gorbatschow. Der hat es dann irgendwann zugestimmt, dass Honecker mal nach Deutschland reisen durfte. Ja, war damals ein großes Thema gewesen. Und jetzt kommt ein längeres Thema. Am 12. September beginnt die Barschel-Affäre. Wir hatten ja Uwe Barschel vorher schon. Geht um die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Am Tag vor der Wahl meldet der Spiegel, dass Barschel den SPD-Kandidaten Björn Engelholm hätte bespitzen lassen. Die CDU-FDP-Regierung bei der Landtagswahl verliert einige Punkte deswegen. Es kommt zu einer Pattsituation. Und am 19. September macht Uwe Barschel eine Pressekonferenz und gibt sein Ehrenwort, dass die Vorwürfe gegen ihn und die CDU erstunken und erlogen seien. Und derjenige, der das alles ausgeführt haben will für Uwe Barschel, der Medienreferent der CDU, Robert Pfeiffer, der sagt eben, das war Barschel, der hat mich angestiftet. Es gibt aber tatsächlich gar keine Beweise, dass Barschel ihn angestiftet hat. Mein gut, Barschel wäre auch nicht so blöd gewesen, da Beweise zu platzieren. Aber Robert Pfeiffer selber ist auch überhaupt nicht glaubwürdig gewesen, hat also eine Menge Unsinn auch erzählt, eine Menge auch gelogen. Heißt, man weiß nicht so genau, wie das damals war. Fakt ist aber, dass Barschel auf seiner Ehrenwort-Pressekonferenz Leute angestiftet hatte, eine staatliche Erklärung abzugeben, die nicht gestimmt haben. Also der hatte also auch Dreck am Stecken. Es wird dann noch ein Barschel-Brief bekannt, in dem Barschel angeblich an den Landesvorsitzenden der CDU, Stoltenberg, Verteidigungsminister, geschrieben hat und Stoltenberg noch Vorwürfe macht. Es stellt sich dann aber 1991 raus, nachdem er die Mauer gefallen ist und man die Akten der Stasi hat, dass dieser Brief gefälscht war vom eine Abteilung X des Auslandsnachrichtendienst der DDR, also von der Stasi. Wie die meisten wissen, am 11. Oktober stirbt Uwe Barschel im Hotel Beau Rivage in Genf an einer Medikamentenvergiftung. Das Foto von ihm wird weltweit bekannt. Auf der Titelseite des Sterns ist er. Die Schweizer Ermittlungsbehörden haben sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert, nebenbei bemerkt. Aber es wird mehrfach offiziell bestätigt, dass es Suizid war. Gibt aber auch daran Zweifel. Und einer der Theorien, die ganz interessant sind, ist die, weil Barschel vorher mehrfach eben in der DDR und in der Tschechoslowakei war und sich immer in dem Hotel Neptun getroffen hat mit den DDR-Größen. Und das Hotel ist ja eigentlich Treffpunkt der DDR-Staatssicherheit gewesen. Das ist auch bestätigt, dass er Kontakte zur Staatssicherheit hat und hat dort immer Waffengeschäfte gemacht, Uwe Barschel. Also die Theorie, dass er umgebracht worden ist, kann auch stimmen. dann hing möglicherweise die DDR da drin. Warum die das gemacht haben sollte, weiß auch niemand genau. Es gibt ja verschiedene Sachen. Vielleicht da auch einfach nur sich umgebracht, man weiß es nicht genau. Das war so eines der großen Themen 1987, aber halt so, wie sag mal, wie die deutsche Kennedy-Story, aber halt ein paar Nummern kleiner, nun auch nicht so sexy. Ne? Und jetzt habe ich auch nur noch zwei Sachen zum Jahr 1987 und da bin ich auch schon durch mit, was mit in dem Jahr passiert ist. Also wirklich nicht viel. Am 26. September moderiert Thomas Gottschalk zum ersten Mal die Fernsehsendung Wetten, dass? Und am 20. Dezember geht die philippinische Fähre Dona Paz unter und es sterben tatsächlich 4.375 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Es gibt nur 26 Überlebende und es ist das schwerste Schiffsunglück in Friedenszeiten gegeben hat. Und das war's von meiner Seite, was in 87 so an Weltgeschehen passiert ist. Später komme ich noch zu Sport und zu Filmen natürlich. Ja, dann bist du wieder dran.
Ja, da hast du ja auch schon wieder eine Menge gute Laune verbreitet hier. Machen wir weiter hier mit den deutschen Jahrescharts 1987. Wir steigen ein bei der Nummer 74, Hard Touch von Pepsi and Shirley. Was den drei Teufelsnamen ist das? Nee, weiß ich auch nicht. Auf Platz 73, I Knew You Were Waiting For Me, Aretha Franklin und George Michael. Ja, das ist ganz cool, die Nummer. Auf Platz 72, Changing Minds mit 16 Bits. Oh, das ist ganz cool. Auf Platz 71, Bad, Michael Jackson. Auf Platz 70, unser All-Time-Favorite, Stefan Remmler mit Keine Sterne in Athen. Auf Platz 68, Just Around the Corner, Cock Robin. Zusammen mit Mexiko, Die Flippers. Eine meiner absoluten Lieblingsbands, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Auf Platz 67, Flames of Paradise von Jennifer Rush und Elton John. Ach, ja. Ah, auf Platz 66, This is Love von Alison Moyet. Das ist eine ganz schöne Nummer. Auf Platz 65, I Still Haven't Found What I'm Looking For von der Wuppertaler Band U2.
Genau, ist auch so ein One-Hit-Wonder gewesen, ne? Oder?
Ja, absolutes One-Hit-Wonder. Ja. Die haben sich hinterher einen irischen Sänger geholt und als U2 weitergemacht. Und sind dann auch raus aus Wuppertal. Platz Nummer 64, Lean on Me von Club Niveau, Nouveau. Platz 63, Shattered Dreams, Johnny Hates Jazz, ach Gott. Auf Platz 62, Never Let Me Down von Depeche Mode.
Oh, das ist immer noch einer meiner All-Time-Favorites, auch wenn ich ihn damals gar nicht so cool fand, als er rauskam. Aber das ist ja meistens so bei Depeche Mode-Alben, dass man die erst mit nach 10 Jahren
verspätet gut
findet. Ja. Das geht uns mit unseren Fans ja teilweise auch so. Und nach 10 Jahren finden die Sachen dann auf einmal cool. Ne?
Ja, erschreckend ist das. Auf Platz 61, Horizont von Udo Lindenberg. Ah, das ist ja schön, wenn die jungen Leute von der Straße weg sind. Auf Platz 60, What Have I Done to Deserve This von Dusty Springfield und Pet Shop Boys. Ah, cooles Lied. Auf Platz 59, Some People von Cliff Richard. Auf Platz 58, Live It Up von Mental as Anything.
Aber da wollte ich erst noch eine Frage stellen. Weißt du eigentlich, ob Cliff Richard von Cliff Geld bekommen hat für die Cliff-Werbung?
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das war auch er, der mit 75 da noch von der Klippe gesprungen
ist. Genau, ja. Hätte er mal besser machen sollen. Wäre uns sowas erspart geblieben. Ja.
Auf Platz 57, True Fate von New Order, cool.
Ja, ganz, ganz cool, ja.
Ah, schön. Ah, das ist schön. Obwohl ich es auch ein bisschen schmierig, poppig finde.
Nee, aber das ist wirklich einer der. Ich finde nicht jeden New Order-Song geil, wirklich nicht. Aber den auf alle Fälle, der stimmt alles bei True Face.
Auf Platz 55 zwei Interpreten, einer meiner absoluten Lieblingsinterpreten, Living on a Prayer, Bon John Bovi. Bon John Bovi. Dann I Just Can't Stop Loving You mit hier Michael Jackson und da irgendwie noch jemand. Auf Platz 54 Laura Jane von Howard Carpendale. C'est la vie von Robin Neville, hatten wir das nicht gerade schon? Ja. Ja, dann habe ich irgendwas verwechselt, weil es ist jetzt hier auf 53, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Auf Platz 52, Let It Be von Fairy Eight.
Ach, das war so ein Wohltätigkeitsding, ja, wo sie nochmal von Beatles Let It Be nachgesungen haben, ja.
Auf Platz 51, The Rain von Oren Juice Jones. Kenne ich nicht, tut mir leid. Ich würde aber jetzt auch einmal hier jetzt mal Schluss machen und dann machen wir gleich mit Platz 50 weiter.
Gut, dann komme ich auch schon zu dem, was sich so im Sport ereignet hat. 87, wie jeder weiß, kein Jahr für Welt- oder Europameisterschaften, auch nicht für Olympische Spiele. Gibt's also auch nicht so viel. 13. Mai, der erste FC Lokomotive Leipzig verliert im Europapokalfinale der Cupsieger gegen Ajax Amsterdam 0-1. Also das wäre mal ein Leipziger Verein mit Tradition gewesen, ne? Aber ist leider halt nicht mehr so weit oben wie andere. Und am 27. Mai, ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich habe geheult, ich muss es zugeben. Der FC Bayern München verliert im Europapokalfinale der Landesmeister in Wien gegen den FC Porto 1-2. Die Bayern waren klar besser, kriegen 2 doofe Tore und verlieren. Das ist in der weiteren Geschichte des FC Bayern München im Europapokal noch ein paar Mal vorgekommen in Finalen. So schön es als Bayern-Fan ist, national auch so oder so langweilig, so unschön ist, wir sind so der FC Schalke 04 des internationalen Fußball manchmal gefühlt. Aber nun gut.
Wobei sich mir jetzt nicht erschließt, warum du da geweint hast, aber ja.
Ja, ich war natürlich Bayern-Fan und wollte endlich mal, ich nur in der Jugend, die Europapokal der Landesmeister, Sachen hast du ja gar nicht so intensiv mitgekriegt, da war das wäre genau das gewesen, wenn wir endlich mal, aber nun gut, so ist es halt als Fußballfan, der die Trauer überwiegt, meistens der Freude. Am 6. Juni, Steffi Graf gewinnt mit den in Paris ausgetragenen French Open ihren ersten von insgesamt 22 Grand Slam Titeln und wird am 24. August Weltranglisten Erste und am 1. November wird Nelson Piquet zum dritten und letzten Mal Formel 1 Weltmeister. Und jetzt kann ich noch kurz erzählen, wer alles gestorben ist in dem Jahr.
Oh ja.
Am 14. Januar stirbt Douglas Sirk, eigentlich Hans Detlef Sirk. Das war ein deutsch-amerikanischer Regisseur, der wegen seiner jüdischen Ehefrau und politischen Gegnerschaft zum Nationalsozialismus Ende 37 aus Deutschland geflüchtet ist. Und der ist einer der prägenden Regisseure der USA gewesen in dieser Zeit. Zum Beispiel hat er gemacht A Time to Love and A Time to Die mit Klaus Kinski und Liselotte Pulver. Eine Adaption des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque. Erich Maria Remarque kennt man ja unter anderem von Im Westen nicht Neues, hat ja gerade seine Vorlage mehrere Oscars gewonnen, der Film. Auch das, wirklich ordentlicher Film, kann man sich heute auch noch anschauen. Und der hat, es war natürlich bei weitem nicht der einzige, den der gemacht hat. Am 10. Februar, war ich total überrascht, als ich das gelesen habe, stirbt Hans Rosenthal von Dalli Dalli. Deutscher Fernsehshowmaster. Bekannt für den Spruch, und das war spitze, während er da immer hochgesprungen ist. Und er war ja recht klein, also so ungefähr so klein wie wir. Ja, das war so eines der TV-Normalitäten, Besonderheiten im Jahr 87, was er da immer gemacht hat mit Dalli Dalli. Und am 22. Februar stirbt Andy Warhol. Begründer und bedeutendster Künstler der Popart. Auch recht früh ist er gestorben. Am 13. März stirbt Bernhard Cimek, Tierarzt, Tierfilmer, Autor und Herausgeber von Tierbüchern. Am 14. Mai stirbt Rita Hayworth, eine bekannte amerikanische Schauspielerin. Und am 22. Juni folgt ihr gleich nach Fred Astaire, amerikanischer Tänzer, Sänger und Schauspieler. Die haben beide auch immer zusammen viele Filme gemacht. Ja, und das war's schon. Im zweiten Jahreshälfte wollte irgendwie keiner sterben, der bedeutsam war. Das hatten die keine Lust zu. Die wollten warten, bis die Mauer fällt oder keine Ahnung.
Wahrscheinlich.
So, das war's von meiner Seite. Erste Mal. Komm mal später zum Film. Darfst du mal weitermachen?
Ja, dann machen wir noch mal hier ein bisschen Musik. Und wir waren stehen geblieben bei Platz 50. Land of Confusion von Genesis.
Ja, cooles Video.
Schönes Video, schöne Nummer.
Spitting Image und Song finde ich eigentlich auch ganz
gut. Auf Platz 49, Lady of Eyes von Fancy.
Ja.
Oh, es wird besser, ne? Es wird besser jetzt.
Ja.
Auf Platz 48, Strange Love, Depeche Mode.
Ja.
Auf Platz 47, Alone, Heart. Ich bin raus, ich weiß nicht, was das ist.
Das ist so ein Rock, Schmuselrock.
Okay. Platz 46, Hold Me Now von Kenny Lowe.
Das ist der Song, mit dem er am 9. Mai den Grand Prix gewonnen hat, womit ich den Punkt auch hab abhaken können.
Ziemlich schwülstige Nummer.
Genau, ja.
Platz 45, The Living Daylights von A-ha, auch cool.
Genau, passend zum James-Bond-Film.
Mhm. Dann auf Platz 44, Everlasting Love von Sandra. Auf Platz 43, Heartbeat von Don Johnson. Ja, dass der auch noch Musik machen musste.
Mhm.
Ach Gott, Gott, Gott.
Ja, aber die haben ja alle Musik gemacht. Patrick Swayze hat ja dann auch Musik gemacht, ne?
Ja.
Da würde ich echt gerne mal wissen, ob einer von denen, ob die wirklich alle gesungen haben, ne? Oder ob die nicht die Milli Vanilli-Nummer abgezogen haben, ne?
Dann auch, oh, das auch gerade war mir auch völlig entfallen, ganz schlimme Geschichte. Sweetheart, Darling, My Dear von Mixed Emotions. Das ist ja auch, also auch ein, oh. Mm.
Ja, das war der Marmorstein und Eisenbricht, ne? Drafi Deutscher, ne?
Ja, ja, der ist mit dabei und irgendein englischer Sänger, glaube ich. Mhm. Dann auf Platz 41, Lambada von Los Lobos. Was hat uns das Stunden unseres Lebens gekostet?
Du meinst jetzt, weil du die Choreografie eingeübt hast?
Oder? Richtig, genau, weil ich wollte da perfekt sein.
Ja.
Das lief wirklich in jeder Pommesbude, dieses Lied. Das ist ja wirklich schlimm. Es gab keinen Ort, wo man entfliehen konnte. Selbst auf öffentlichen Toiletten war es unmöglich, diesem Song zu entfliehen. Auf Platz 40, You Win Again von den Bee Gees. Dann auf Platz 39, Call Me von Spackner. Hatten wir das nicht schon mal, diese
ja,
Band Spackner?
Ja, hatten wir meines Erachtens letztes Jahr schon, ja.
Auf Platz 38, I Love to Love von Tina Charles. Das ist so eine Remix-Geschichte gewesen auch da, okay. Auf Platz 37, I Come Undone von Jennifer Rush. Dann auf Platz 36, Stand By Me von B.E. King. Es war klar, dass es irgendwann passieren muss. Platz 35, Miami Vice Theme von Jan Hammer.
Mhm. Ja, ist ja ganz cool.
Ja, geht so.
Es gibt schlimmere Sachen, die ja, mit Filmen in Verbindung zu bringen sind in diesem Jahr. Das kann ich ja schon mal mit Sicherheit sagen.
Ja, es gibt wirklich schlimmere Sachen. Atomkriege. Oder, ja. Dann auf Platz 34, Balla Balla von Francesco Napoli, weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, bin ich raus. Auf Platz 32 einmal Who's That Girl, Madonna und Respectable von Mel und Kim. Das auf Platz 30 nochmal zwei Interpreten, einmal Repetite von Jackie Wilson und Stay von Bonnie Bianco und Pierre Grosso. Dann haben wir, gehen wir noch mal ein bisschen weiter, 29, Never Gonna Give It Up von Rick Astley.
Boah, das war ja auch so schlimm. Also ich habe Rick Astley, habe ich wirklich gehasst in den 80ern.
Ja.
Also ganz furchtbar.
Auf Platz 28, ja, das war auch so ein Running Gag, in Living in a Box mit Living in a Box von dem Album Living in a Box und der Hitsingle Living in a Box. Super. Dann 27, ach, oh Gott, ich hab sie lieb. Nothing Gonna Stop Me Now von Samantha Fox. Platz 26, Tears of Ice von Boland & Boland. Und 25 mir auch noch mit, Sometimes von Erasure. Nur damit ich jetzt wieder atmen kann. Ja.
Gut, ja. Ja, Sometimes, ich bin nicht so der große Erasure-Fan, aber Sometimes fand ich eigentlich immer ganz cool.
Disco-artig.
Ja, kommen wir eigentlich schon zu den Filmen. Ich muss vorweg schicken, seit wir das hier machen, habe ich angefangen, wieder sehr viele Filme aus den 80ern zu gucken. Ich habe zum Beispiel mit meinen Töchtern E.T. geschaut. Das fanden sie etwas, wie soll ich sagen, ja, die fanden es so ein bisschen horrormäßig für sie. Also es war ihnen ein bisschen zu hardcore. Ich fand es eigentlich ganz nett gemacht. Und ich habe mir letztens Cocoon angeschaut, weil ich den noch nie gesehen hatte mit ihnen. Und den fanden sie super.
Der ist mega, oder?
Und ich fand den auch richtig gut. Die Idee überhaupt, über Außerirdische in Form eines Altenheims zu erzählen, ist halt schon sehr cool gemacht. Also gutes Beispiel, wie man auch mit wenig Budget oder relativ wenig einen Science-Fiction-Film drehen kann, der aber auch ganz gut erzählt ist, also hat mir gut gefallen. Ja, aber das ist halt eben nicht von dem Jahr gewesen. Kommen wir zu den Filmen vom Jahr 1987. Zum einen hier Full Metal Jacket war natürlich ein Riesenthema gewesen. Ja gut, so die üblichen hat man natürlich gesehen, aber ja, also diese Kriegs-Antikriegsfilme, weiß ich auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Dazu passt auch Good Morning Vietnam, wobei der ja noch eher unterhaltsamer war. Und sehr guter Film, The Untouchables. Dann natürlich so die übliche Schiene, wie Lethal Weapon kam. Hat da gestartet, Predator mit Schwarzenegger, aber ja, fand halt, er hat deutlich bessere Filme gemacht als das. Wall Street war ein großes Thema gewesen.
Auch ein großer Hit gewesen.
Genau, und dann jetzt drei Filme kommen jetzt, die ich hier genannt habe, die ich damals sehr, sehr gut fand. Der erste ist wahrscheinlich ein bisschen peinlich, aber fand ich trotzdem damals gut, haben wir auch sehr, sehr viel von gesampelt, Robocop. Alles andere, was danach kam, war furchtbar, aber der erste Robocop fand ich eigentlich ganz gut. Hat zumindest Fragen gestellt, die heute noch aktuell und nicht beantwortet sind.
Sind Polizisten Roboter oder was ist jetzt die Frage?
Nein, Fragen ist, wenn du Roboter hast, wie viel Macht gibst du denen und was passiert, wenn es nicht funktioniert, was die wollen? Wenn du an ChatGPT denkst und so weiter, sind die Fragen immer noch nicht beantwortet, die man damals in dem Film recht plakativ gestellt hat. Mhm. Und der nächste Film, den ich super fand, Angel Heart mit Mickey Rourke.
Oh ja. Ist
wirklich immer auch noch ein Klassiker, toller Film. Und natürlich Spaceballs, die Verarschung von Mel Brooks, von den ganzen Star Wars Filmen und so weiter. Richtig gut, fand ich den. Dann lief noch Der letzte Kaiser über den letzten chinesischen Kaiser, auch ein sehr interessanter, monumentaler und gut gemachter Film. Dann lief noch Der Himmel über Berlin von Wim Wenders. Ich weiß noch, dass ich bei dem Film eingeschlafen bin. Den musste man irgendwie gucken, aber ich habe da irgendwie keinen Zugang gefunden. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, ich habe den mal gesehen und kann dir nichts darüber erzählen.
Okay.
Ich finde auch, dass der maßlos überbewertet ist.
Im Gegensatz dazu anderer erfolgreicher deutsch-österreichischer Regisseur, Cobra Verde mit Kinski und Werner Herzog. Das habe ich inzwischen auch nachgeholt, mir alle Kinski-Filme, die er mit ihm gemacht hat, inklusive Mein geliebter Feind anzuschauen. Wirklich sehr interessant, sehr spannend. Auch wenn die Filme gerade bei Cobra Verde teilweise aus heutiger Sicht ein bisschen unbeholfen, wie das so inszeniert ist.
Ja, und sehr langatmig auch.
Ja, ne? Also das auch. Ja, allein jedes Mal, wie Kinski wahnsinnig wird zu gucken, ist natürlich immer schön.
Kinski ist die Show.
Also ja, genau. Wirklich. Fitzcarraldo ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Nummer. Also
ist seine Sternstunde.
Genau, aber da kommen wir ja noch dazu. Cobra Verde war ja der erste Film, den die in der Art gemacht haben. Ja, dann Die Reise ins Ich, ein großer Hit in den 80ern gewesen. Und natürlich, war kein großer Hit, aber im Nachhinein sehr bedeutsam, Bad Taste dem späteren Herr der Ringe-Regisseur, der da seinen ersten Splatter-Film gemacht hat. Den hat man natürlich, ich konnte den nicht 1987 sehen, sondern irgendwann in den 90er Jahren, als der dann irgendwo auf Videotheken gab, ab 18. Kann man mal geguckt haben und schauen, wie jemand seinen Stil entwickelt, ne? So Peter Jackson. Also,
ja.
Also ich damals gehört habe, dass er Herr der Ringe verfilmt, dachte ich, er? Der Bett heißt, was ja, wird ja, das geben?
Ist, ja. Ist mir auch bis heute noch unbegreiflich, wie er an diesen Job gekommen ist. Aber sie sind sehr konsequent.
Und dann haben wir natürlich James Bond, The Living Daylights, war einer der Filme, die damals kamen. Die Hexen von Eastwick, Die Fürsten der Dunkelheit, Beverly Hills Cop 2. Naja, und dann einer, der wieder, den ich sehr gut fand, Barfly von Mickey Rourke.
Faye Dunaway, ne? Der ist auch mega.
Genau, erzählt ja quasi so das Leben von
einem Alkoholiker, von Charles Bukowski.
Genau, von Charles Bukowski nach, genau. Sehr gut gemacht. Und dann kommen noch Filme, Roxanne war ein großer Erfolg. Ein Fisch namens Wanda fand ich auch super, ein Fisch namens Wanda. Übrigens John Cleese, wir waren heute in Weston Supermare, da ist John Cleese geboren. Wetter war scheiße, John Cleese haben wir nicht getroffen. Aber Fisch namens Wanda hat er gut gemacht, der Film. Die deutsche Entsprechung zu einem Fisch namens Wanda habe ich euch extra ausgesucht. Didi, der Experte mit Didi Hallervorden. Wobei ich sagen muss, ich fand die Didi-Filme eigentlich immer ganz okay. Der hat auch ganz gute Filme gemacht. Also es gab Schlimmeres. Oder man könnte sagen, die deutsche Entsprechung ist Ödipussy mit Loriot gewesen. War ein Mega-Erfolg damals. Ja, ich war nicht so der riesen Loriot-Fan, den habe ich natürlich auch gesehen, aber ja.
Toller Humor, finde ich. Also ich mag
ja, er sehr dezent, würde ich mal sagen, der Humor. Also für deutschen Humor schon ganz gut, aber ja, hat mich nicht so super angesprochen. Den schlimmsten Film von allen habe ich natürlich aufgehoben für am Schluss, der 1987 und im Jahr 1988 alle Jugendlichen unseres Musikgeschmacks und unserer Sozialisation gequält hat, vor allen Dingen die männlichen Jugendlichen, und zwar Dirty Dancing, ein Trauma meiner Jugend. Der ist also 87 verbrochen worden und Ende 87 in die Kino gekommen und 88 und rauf und runter gelaufen und alle Frauen wollten Dirty Dancing. Das also Unerfreuliche in 87. Immerhin ist es mir gelungen, diesen Film nie zu gucken. Und das wird bis zu meinem Lebensende auch so
bleiben. Du hast ihn nie gesehen?
Nein, wenn eine Frau mit mir ins Dirty Dancing hätte, ich wäre nicht reingegangen, auf keinen Fall.
Was? Nee. Man muss doch, man musst du immer wissen, wo, an welcher Stelle der Feind steht.
Ja, aber das, nein. Nee, also aber das
ist ein schlimmer
Film. Also ich fand daran die Musik, die Schauspieler, die Art des Films, die Story, also es gab nichts, was ich an diesem Film hätte abgewinnen können. Also da fand ich wirklich alles scheiße.
Ja, dran. Es ist eine Ansammlung von hochritzender Scheiße.
Ja. Ja, so. Also das war gegen mein, nee, also das ja, wäre nicht gegangen.
Also du hast dir da noch einen Rest Würde bewahrt.
Genau, ja. Hm.
Ja. Ja. Ich habe darauf verzichten müssen. Ganz schnell, ich würde jetzt von der 24 bis auf die 1.
Ja, natürlich, ich mach das, ja.
Und dann geht's hier nämlich jetzt los. Da gehen wir jetzt ruckzuck hier im Schnellverfahren vor. You Sexy Thing von Hot Chocolate, mega. Coole Nummer. Showing Out, Mel & Kim auf 23. 22, Bring Back, Mixed Emotions. Es hört nicht auf. Mhm. 21, auch eine Nummer, wo ich, nein. Ah, Holiday, The Other Ones. Ah, so, 20, Reality von Richard Senton. Auch, Dann 19, City Lights von William Pitt, kenne ich nicht.
Ja doch, das ist mit so einem Saxophon-Solo.
Ja. Ja, mein Lieblingsinstrument, okay. Auf Platz 17, 2 Interpretinnen Boys von Sabrina und Miss You So von Bonnie Bianco.
Ah ja, Boys von Sabrina, also fand den eigentlich gar nicht so toll, den Song, muss ich sagen. Der ist halt durch sein Video sehr bekannt geworden. Wir hatten ja mal die Idee, dass im Original Hotel, wo das gedreht worden ist, in Jesolo, in Norditalien nachzudrehen. Aber, also mit drei Männern, wohlgemerkt, als Schauspieler, hat es aber sich irgendwie zerschlagen. Dann war uns dann, da fanden wir doch nicht cool genug. Der Song ist schon so bezeichnend für die 80er, ne? Der ist erste Nipplegate, lange vor Janet Jackson.
Dann auf Platz 16, Don't Break My Heart von Dan Harrow. Auf Platz 15, Caravan of Love von den House Martins. Ha, Platz 14, Nothing Gonna Stop Us Now von Starship.
Ach, schlimm. Schlimm. Ja, kann man nicht anders sagen.
Ja. 13, I Want Your Sex von George Michael. Dann 12, With or Without You von U2 aus Wuppertal. Auf Platz 11, It's a Sin von den Pet Shop Boys. Dann auf Platz 10, coole Nummer, Elektrika Salsa von Off. Ja, könnte ich auch mal wieder hören. Auf Platz 9, wir sind jetzt mittendrin in den Top 10. Ich liebe dich von Clowns und Helden. Mega Nummer, finde ich total cool. Thomas findet die, glaube ich, scheiße.
Ja.
Dann auf Platz 8, You're the Voice von John Farnham. Hm. Platz Nummer 7, Sweet 16 von Billy Idol. Jawoll.
Ja, fand ich auch gut, ja.
Platz Nummer 6, I Wanna Dance With Somebody von Whitney Houston. Habe ich letztens den Film gesehen. Habe ich gesehen.
Guckst du dir sowas an?
Ja, ich war gerade so in der Stimmung für drogengestorbene Künstler und hatte den fantastischen Elvis-Film hinter mich gebracht, ja schon. War gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Auf Platz Nummer 5, Guten Morgen, liebe Sorgen von Jürgen van der Lippe. Okay. Auf Platz 4, es hört nicht auf, Crooked Theme von Jan Hammer. Mhm. Auf Platz 3, Isla Bonita von Madonna. Ja, ja. Auf Platz 2, Voyage, Voyage von Desireless. Mhm. Und auf Platz 1, ist wohl eins der Jahre, wo man sich wirklich schämt. You Won't Love, Maria Maria von Mixed Emotions. So, danke. Tschüss.
Ja, okay. was soll man da sagen? Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der so fett war mit Mixed Emotions. Aber klar, das war auch die Phase, wo ich kaum mehr Radio gehört habe, weil da lief ja ständig so ein Kram. Ne? Ja. Oder die Sachen von Dirty Dancing. Ja, wenn du Radio hörst und von 4 Liedern passen dir 3 nicht mehr, dann machst du das ein paar Stunden und dann schaltest du aus und schaltest nie wieder ein. Ja.
Ja.
So war das damals gewesen. Ja, dann bist du schon durch und ich bin auch schon durch. Dann kommen wir zu Lügen und Wahrheiten. Ne?
Disco-Arte.
Also, ich tue noch mal kurz rekapitulieren. 2-mal die Neujahrsrede. Das erste Neujahrsrede, dass Radio Moskau die Rede von Reagan übertragen hat am Neujahr. Und das hätte auch Gorbatschow tun sollen, kam aber nicht dazu, weil er das Wort Sozialismus genannt hätte. Lüge oder Wahrheit, was meinst du?
Ah, das ist doch Quatsch.
Quatsch, okay. Ja,
das ist doch Quatsch.
Meinst du das generell Quatsch, dass die Neujahrsreden bei denen gegenseitig übertragen wurden? Oder meinst du nur, dass Gorbatschow nicht durfte es knacken?
Ich glaube, dass das generell Quatsch ist.
Gell? Okay, gut. Also, schauen wir mal. Zweite, die Neujahrsansprache von Kohl, die falsch ausgestrahlt worden ist aus dem Jahr 85, schon mal wiederholt, in 86, Ende.
Daran kann ich mich erinnern, glaube ich. Mhm.
Und die dritte Geschichte, dass in Deutschland ab diesem Zeitpunkt überhaupt erstmal Bier, was nicht in Deutschland nach dem Reinheitsgebot gebraut wurde, verkauft werden durfte. Meinst du, das stimmt oder stimmt nicht?
Kann sein.
Okay, also du meinst, erste stimmt nicht und die anderen stimmen.
Ja, genau. Mhm.
Dann löse ich mal auf. Also, tatsächlich war es so, dass Radio Moskau die Neujahrsansprache von Ronald Reagan, der hat also eine Neujahrsansprache nur für das sowjetische Volk gemacht, die ist dort ausgestrahlt worden, wow, im Jahr 1987. Und auch Gorbatschow durfte dafür im Austausch in die USA die Neujahrsansprache halten. Ob er was von Sozialismus geredet hat, weiß ich nicht, aber das ist quasi, die durften die beide halten. Das haben sie, glaube ich, mehrere Jahre gemacht. Macht sogar. Ganz nettes Zeichen eigentlich gewesen. Hätte ich dem Reagan gar nicht zugetraut, war aber bestimmt auch nicht seine Idee. Also die durften beiden die Rede halten, aber du hast recht gehabt, war eine Lüge, weil Gorbatschow seine eben halten durfte. Damit stimmen die anderen beiden Sachen. Es war wirklich so, dass Kohl seine Neujahrsansprache, da konnte er ja nichts dafür, aber die ist nun mal wiederholt worden, ist kaum jemandem aufgefallen, weil eben auch in den Jahren dann ja so wenig passiert ist und die Themen immer die gleichen waren. Ne? Und passiert ist das Ganze, weil der Westdeutsche Rundfunk, der für die Ausstrahlung der Neujahrsansprache in der ARD zuständig war, der hatte für eine Satire-Sendung die alte Neujahrsansprache von Kohl angefordert. Beide Bänder lagen in der Sendezentrale und das alte Band ist wegen der Feiertage nicht zurück ins Archiv gebracht worden und dann ist die leider halt gesendet worden. Natürlich haben sofort die Politiker gedacht, das war eine Absicht gewesen, ne? Die linke ARD und so hieß es wieder, hat aber wahrscheinlich nicht gestimmt. Es ist niemand kaum aufgefallen, weil die Reden austauschbar war. Es ging um Frieden, Arbeitslosigkeit, Umweltschutz. Und dann nur das andere Jackett ist ein paar Zuschauern aufgefallen, weil das ZDF hat nämlich die richtige ausgestrahlt und dann ist manchen aufgefallen, hä, warum hat er jetzt was anderes an und so.
Und dann, ja. Und es ist ja grundsätzlich so, weil die Leute ja damals auch schon das Bier getrunken haben, was aus dem Ausland kam, haben sie es wahrscheinlich dann auch nicht mehr sich erinnern können, wie es letztes Jahr war.
Genau. Ne, und natürlich haben Leute versucht anzurufen, auch der CDU-Pressechef beim WDR, kam aber nicht durch. Ja? Damals, um das sofort zu stoppen. Ja, also ist eine nette Episode der deutschen Nachkriegsgeschichte. Damit stimmt es auch tatsächlich, dass bis zum Jahr 1987 und bis es dann umgesetzt worden ist, in Deutschland kein anderes Bier verkauft werden durfte als deutsches Bier, was dem deutschen Reinheitsgebot entspricht. Es ist immer noch so, dass deutsches Bier dem deutschen Reinheitsgebot entsprechen muss, ausländisches Bier nicht. Interessant ist die Stellungnahme der Bundesregierung zu dem Thema, die habe ich damals rausgesucht, weil die wollten natürlich die Rechte verteidigen, also die deutsche Brauindustrie schützen, und die haben gesagt, erstens mal, 97% aller Deutschen wollen das Reinheitsgebot haben. Mag sein, dass es so ist, aber das Schöne ist, das Statistische Bundesamt sagt, Bier macht bei männlichen Erwachsenen in Deutschland 25% der täglichen Nahrungsmenge aus und nimmt daher den Charakter eines Grundnahrungsmittels ein und deswegen soll es besonders geschützt werden. Also ich sage mal, diese 25%, das war das offizielle Argument der Bundesregierung in dieser Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof, wundert mich jetzt nicht so sehr, dass sie verloren haben. An diesen 25% müssen der Christian und ich jetzt hier noch ein bisschen arbeiten, ja. Christel, wir sind dran, aber...
Ja, wir geben uns alles. Man hat ja auch wirklich gesehen, also danach sind die Leute ja wie die Fliegen gestorben.
Ja, genau, ja.
Am ausländischen Bier.
So viel dazu. Ja, das war's mit den Lügen und Wahrheiten zum Jahr 1987. Jetzt, Christian, eine Frage. Hast du wieder einen Song mitgebracht aus dem Jahr 87, den wir dann noch spielen können hinterher?
Ja, ich glaube, ich habe da einen Song. In dem Jahr 1987 wurde tatsächlich, das hatte ich ganz vergessen hier zu erwähnen, die Band Second Decay gegründet.
Ja, dann hören wir jetzt gleich eins eurer ersten,
ja,
Eludien. Ne?
Ja, da wäre ich bereit. Ja, ja, gut. Das machen wir so.
Ja, jo, dann habt ihr wenigstens noch einen schönen Schluss aus dem Jahr 1987. Aber man muss ja ehrlich sagen, es gab schlimmere Jahre. Ne? Also,
ja,
ne, wenn der größte Skandal ist, dass sich irgendein unbedeutender Politiker in Genf in der Badewanne reinlegt und nicht wieder aufwacht, dann war es gar kein so ein schlimmes Jahr. Ne?
Auf das nächste Jahr.
Ja, genau.
Bis dann.
Ciao.
Tschö. Aber ihr lieben Leute, bevor wir jetzt hier das Jahr 1987 schließen, nochmal Werbung in eigener Sache. Und zwar werden wir den Podcast Disco 80 zum ersten Mal live aufführen. Wir werden auf der Bühne über diverse Sachen sprechen und euch da persönlich beglücken. Und dazu möchten wir euch alle recht herzlich einladen. Ihr müsst nur in den alten Ziegenstall Lemgrabe kommen. Und dort werden wir am 24.06. ab 19 Uhr unseren Podcast Disco 80 live aufführen. Dazu gibt's Talk. Wir werden auch eventuell das ein oder andere Lied spielen. Und danach gibt's auch noch Disco. Es steht nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Und deswegen am besten vorher reservieren. Alter Ziegenstall, Lemgrabe am 24.06. um 19 Uhr. Wir freuen uns, euch dort dann begrüßen zu dürfen. Das Lied, was ihr jetzt hören werdet, ist eine Demo-Version, die wirklich komplett und überhaupt und absolut unveröffentlicht ist. Dieses Lied hat noch nicht mal einen Namen. Es ist nämlich benannt nach dem Instrument, auf dem es gespielt wurde. Und zwar haben wir das damals mit einem Moog Satellite gemacht. Und es ist ein Instrumentalstück. Ich kann nicht genau sagen, ob es aus dem Jahr 1987 ist. Es könnte auch ein Jahr später entstanden sein. Auf jeden Fall uralt. Und ja, viel Spaß damit. Second Decay. Der Moog Satellite Song.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yote ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.